Unheimlich nah. Ein Coming-of-Age-Roman, der vom Aufwachsen unter Extrembedingungen mit ständigem Personenschutz erzählt und von einem unbändigen Freiheitsdrang. Von und mit Johann Scherer. Mit exklusiven Songs des Autors. Kapitel 15.
Mittlerweile waren wir alle 15 und uns war klar, wenn wir nicht bald das erste Mal ins Studio gingen, würde der Karrierezug abgefahren sein. Die Bandgründung war knapp 2 Jahre her und jetzt konfrontierte uns Lenny mit der Idee, zu seinem Freund Bela nach Langenhorn ins Studio zu fahren. Ins Garage Noise Road Studio. Als wir das erste Mal dort waren, quollt uns die Augen über. Es handelte sich tatsächlich um ein professionelles Studio. Ein akustisch mit Schaumstoff und akkurat zurechtgeschnittener Pappe ausgekleideter Aufnahmeraum und etwas erhöht und sogar akustisch getrennt der Regieraum. Wie im Abbey Road Studio 2 schaute man aus der Regie auf die Musiker herunter. Zugegeben, der Raum war etwas kleiner, so insgesamt vielleicht 15 Quadratmeter, bot aber mehr als genug Platz für unsere Instrumente und ein paar Mikrofonstative, die Bela routiniert aufgestellt hatte. Bei unserem ersten Treffen besprachen wir die technischen Details und am darauffolgenden Wochenende sollten die Aufnahmen stattfinden. Allerdings hatte keiner von uns eine Idee, wie man unsere Verstärker und das Schlagzeug von Othmarschen nach Langenhorn transportieren könnte. Auf keinen Fall wollten wir unsere Eltern fragen. Zögerlich bot ich den Jungs an, ich könne ja mal die Sicherheitstypen fragen. Ohne Einwände fuhren sie unser Equipment in mehreren Ladungen nach Langenhorn. Um den Anschein zu erwecken, wir würden doch ganz schön viel selbst machen und unabhängig sein, wies ich die Herren an, uns eine Straße weiter vorn rauszulassen und das Equipment auszuladen. So schleppten wir es die letzten Meter selbst. Auf Belas Frage, wer denn die Typen seien und warum zum Teufel die nicht bis vor die Studiotür fahren würden, hatten wir uns auf die Formulierung »Freunde von Johanns Eltern, die hier in der Gegend arbeiten müssen und keinen noch größeren Umweg fahren wollen« geeinigt. Die Aufnahmen starteten also schon irgendwie umständlich und das Wochenende wies uns dann künstlerisch in unsere Schranken. »Alter, Johann, du solltest doch deine Parts üben. Das ist doch total kacke, was du da spielst. Man erkennt überhaupt keinen Rhythmus und ehrlich gesagt auch keine einzige Note.« Daniel ging hart mit mir ins Gericht. Obwohl ich wusste, dass er recht hatte, entgegnete ich, »Digga, das ist Punk! Schnall es mal! Es interessiert doch keinen Schwanz, ob man da irgendeine Note hören kann! Das muss so richtig aggro klingen!« Lenny mischte sich ein. »Unseren Fans ist das vielleicht nicht so wichtig, aber den anderen Musikern eben schon. Ich hab keinen Bock, auf einer Platte zu spielen, wo du deine Parts nicht im Griff hast.« »Im Griff, so von wegen Gitarrengriff, ne?« Dennis saß auf seinem Gallion-Krüger-Bass-Kombo und versuchte einen Witz zu machen. »Ach, halt's Maul, Dennis«, fuhr ihn Lenny an. »Dein Bass hört nachher sowieso keiner und deine bescheuerten Gags zum Glück auch nicht.« »Ey«, pöbelte Dennis zurück. »Da kümmert sich Bela schon drum, dass mein Bass richtig fett drückt nachher. Mach dir da mal keine Sorgen.« »Jungs«, mischte ich mich wieder ein, »scheiß drauf, echt. Ich gehe einfach zu Bela in die Regie und spiele meine Parts nachher alleine ein. Dann geht's schneller.« Alle sahen mich an. Ohne es geplant zu haben, schien ich einen zielführenden Vorschlag gemacht zu haben. »Gute Idee«, ertönte Belas Stimme aus den Lautsprechern. »Und wenn du schon auf dem Weg bist, Johann, kannst du mir bitte von der Tanke einen Sixer Holsten mitbringen?« Am Abend stellte sich heraus, dass wir das Equipment nicht im Studio lassen durften, weil die umgebaute Garage nicht sicher genug war. Endlich, am Montagabend, 12 Fahrten später mit den Typen im Auto und dem Equipment auf dem Schoß, das Wochenende über hin und her zwischen Othmarschen und Langenhorn, überreichte uns Bela das fertige Album. »Hab das Beste rausgeholt«, sagte er, als er uns die Master-CD überreichte. »Wär geil gewesen, wenn die Gitarren besser gestimmt gewesen wären, aber ist halt Punk.« Wir nickten, unsicher. Zu Hause hatten wir schon Dutzende Cover kopiert und gefaltet. »Aufschneider«, sollte das Album heißen. Auf dem Cover ein Messer. Hinten drauf »Danke an Bela V. für die Aufnahme im Garage Noise Road Studio und an Herrn C.B. b.m.r.p.v.s. für den Transport. Kryptisch genug, um noch Punk zu sein.
Kapitel 16.
Ich hatte eine lange Liste von Klassenfahrten zu verzeichnen, von denen ich abgeholt werden musste. Kindergartenfahrt, gar nicht erst mitgefahren. Klassenfahrt in der Grundschule irgendwo in der Nähe von IKEA, abgeholt wegen Heimweh. Erste Klassenfahrt im Gymnasium nach Purnklent in Rantum auf Sylt, abgeholt wegen vorgetäuschter Bauchschmerzen. Chorreise ein Jahr später, nicht abgeholt, aber mir keine Freude gemacht, da ich meine Zimmergenossen jede Nacht anschrie, sie sollten leise sein, ich müsse schlafen und weinen, da ich Heimweh hätte. Ich erinnerte mich auch noch an den Sportunterricht in der Grundschule. Ich konnte es damals gar nicht aushalten, in ein anderes Gebäude zu gehen, mich umzuziehen und dann dort frei zu bewegen. Ich weinte jedes Mal, bis mich meine Klassenlehrerin zur Seite nahm und erklärte, es gehe nicht, dass ich jeden Tag früher nach Hause ginge. Zerknirscht akzeptierte ich es irgendwann. Es würde schon nichts Schlimmeres passieren. Irgendwann würde sich schon alles normalisieren. Niemand fällt ins Nirgendwo und nichts fällt aus der Welt, redete ich mir damals schon ein, ohne zu ahnen, wie mich dieser Satz noch verfolgen würde. 6 Jahre nach meiner ersten Klassenfahrt im Gymnasium, 3 Jahre nach der Entführung meines Vaters, 1 Jahr vor der Jahrtausendwende, war ich nirgendwo mehr allein. Ich bewegte mich in einem Ring professionell organisierter Sicherheit, den ich immer weiter zu dehnen versuchte. Wie ein angeschlagener Boxer, der sich in die Seile fallen lässt, versuchte ich, die Unnachgiebigkeit meiner Bewacher aufzuweichen. Doch war ich einmal entwischt, bekam ich Angst. Oder zumindest ein schlechtes Gewissen, wie ein Hund, der ständig am Zaun kläfft, aber nie durch das Tor rennt, wenn es mal geöffnet wird. Nach der letzten Chorreise hatte Herr Thiele um die Ecke vom Bahnhof auf mich gewartet. Ich hatte vorgegeben, zu Fuß nach Hause zu gehen und war bei ihm eingestiegen, sobald ich aus dem Sichtfeld meiner Klassenkameraden verschwunden war. Müde saß ich auf dem Beifahrersitz. Meine Zimmergenossen hatten die gesamte Reise über nachts rumgealbert und ich hatte unter der Bettdecke versucht, den Lärm und meine Tränen zurückzuhalten. Ich war mir selbst unangenehm, konnte aber nicht aus meiner Haut. Sobald die Dunkelheit kam, überkam mich die Angst. Aber mit 16 Jahren unter der Bettdecke heulen, oh Mann. Es fühlte sich an, als ob mein Körper mir Streiche spielte. Bei den Aufnahmen zu unserer ersten CD war es kein Problem gewesen, abends mal allein zur Tanke zu laufen, aber nachts im Bett, umringt von anderen Jugendlichen, überkam mich immer wieder eine plötzliche Panik. Thiele brach die Stille im Auto. Da haben euch Uwe und Jan ja ganz schön an der Nase rumgeführt, was? Du siehst aber nicht so aus, als hättest du ihnen geglaubt. Ich öffnete meine halb geschlossenen Augen und blickte ihn fragend an. Wer sind Uwe und Jan? Ach so, erklärte Thiele schnell. Herr Holm und, wie heißt der noch mit Nachnamen? Herr Siebert. Herr Holm hat euch doch von dem Testgerät erzählt. Ich erinnerte mich natürlich. Noch auf dem Bahnsteig in Hamburg-Altona hatte uns unser Mathelehrer zusammengetrommelt. Wir stellten uns im Kreis auf und er sprach mit unangenehm lauter Stimme, als wollte er, dass jeder auf dem Bahnhof seine Ansprache hörte. So Leute, ich habe gute Nachrichten für euer Wohlbefinden. Der Verlag Klett-Cotta hat mir in weiser Voraussicht auf unsere kleine Fahrt ein Alkoholtestgerät zugeschickt. Wir machten große Augen. Dieses Testgerät ist in der Lage, versteckten Alkohol, den ihr natürlich nicht mitgebracht habt, durch den Stoff eurer Gepäckstücke zu erkennen. Wir sahen uns ungläubig an, doch Herr Holm ließ sich nicht beirren. Sogar durch PVC, im Volksmund auch Plastik genannt, ist dieses Wunderwerk der Technik in der Lage, kleinste Spuren Alkohols aufzuspüren. Ich habe es im Auto und werde es jetzt holen gehen und anschließend im Zug seine Funktionsfähigkeit überprüfen. Er zog die Augenbrauen hoch und schaute in die Runde. Ihr habt ja alle nichts zu verbergen und könnt nun also gleich einsteigen. Wer sein Gepäck, aus welchen Gründen auch immer, noch ein letztes Mal überprüfen möchte, hier ist der Müll. Er zeigte auf einen Mülleimer auf dem Bahnsteig und ging geradewegs Richtung Parkplatz. Da ich keinen Alkohol trank, schüttelte ich nur den Kopf und machte mich auf Richtung Zugabteil. Ein paar Jungs und Mädchen fummelten verstört an ihrem Gepäck herum. Es war aber nicht die Erinnerung an diese Szene, die mich jetzt verunsicherte. »Haben Sie sich mit denen unterhalten?«, fragte ich vorsichtig. »Ja klar, wir sind abends ein paar Mal zu Jan und Uwe in die Hütte gegangen, um nach dem Plan für den nächsten Tag zu fragen. Da haben die uns von dem Scherz erzählt. Zu geil, die Idee. Ihr habt das aber nicht geglaubt, oder?« Ich bekam ein mulmiges Gefühl. Was spielte sich da hinter meinem Rücken ab? Die Sicherheitsleute und die Lehrer steckten unter einer Decke. Sie waren per Du und tauschten sich amüsiert über meine Dummheit aus. Welche Informationen hatten die Personenschützer von den Lehrern erhalten? Mir grauste es bei der Vorstellung, so gläsern zu sein. Wenn sich die Lehrer mit den Sicherheitsleuten verbündeten, war ich buchstäblich jede Sekunde des Tages unter Beobachtung. Mir wurde schlecht. Nee, haben wir natürlich nicht geglaubt. Sind ja nicht bescheuert. Ich lachte steif zurück und schloss die Augen. Mein Herz schlug, meine Gedanken rasten wieder, meine Müdigkeit war verschwunden. Mein abgeklungenes Heimweh vermischte sich mit aufkeimender Verunsicherung über die Sicherheitsmaßnahmen zu meinem eigenen Schutz, der sich gerade eher wie eine Verletzung anfühlte.
Kapitel 17.
Die Idee, weit weg von meinen Eltern zu sein, weit weg von Hamburg-Blankenese und weit weg von den Sicherheitsleuten gefiel mir gut. Angemessen für einen 16-Jährigen, dachte ich. Keine Hamburger, keine Deutschen, keine Menschen, die irgendetwas über mich wussten oder zu wissen meinten. Keine Übergriffigkeiten oder etwas, das sich so anfühlte, kein Versteckspiel mehr. Weit weg musste es sein. Bestenfalls Amerika. Land of the Free. Aber die Umsetzung war hart. 4 Wochen sollte der Survival-Trip durch die kalifornischen Nationalparks dauern. Meine Eltern hatten einen Veranstalter rausgesucht und ich hatte mir den Katalog angeschaut. Wie verschwommen kamen mir die Erinnerungen an die bunt bedruckten Seiten der Werbe- und Informationsbroschüre vor, als ich dann in Kalifornien ankam. Ich war unaufmerksam gewesen, als meine Eltern mir den Plan vorgelegt hatten. Ich konnte mich schlecht auf irgendwas konzentrieren, das mich nicht interessierte. Warum ich einen Monat weg sollte, verstand ich auch nicht wirklich. Es war ein Plan meiner Eltern, dem ich nicht zu widersprechen wagte. Ich wollte ja auch selbstständiger sein. Allerdings war unsere Band am kahlen Aste gerade in richtig guter Form. Wir hatten mehrere Konzerte gespielt, eines davon im SPD-Büro im Hamburger Grindelviertel, was uns für das Finale des Hamburger SPD-Band-Battles qualifizierte, bei dem wir dann den 2. Platz machten. Es gab für uns 4 kaum noch etwas anderes als die Band. Täglich schrieben wir Songs mit Namen wie Mama, Honka oder Zensiert die Tagesschau. Mit so schönen Strophen wie Mama ist tot, jetzt bin ich frei. Mama ist tot, hoffentlich bleibt sie dabei. Oder Filme werden verboten, ab 18 und zensiert. Doch was da gezeigt wird, ist nicht das, was hier passiert. Zensiert die Tagesschau doch. Nur einmal zensiert die Tagesschau, denn sie ist brutal. Den 1. Platz beim Bandbattle, eine eigene CD-Aufnahme, da waren wir uns sicher, hatten wir nur nicht gewonnen, weil wir keine Trompeten hatten. Allerdings hatte uns jemand angesprochen und gebeten, die Live-Aufnahme vom Konzert des Finales in der Hamburger Fabrik an seine Agentur für große Emotionen zu schicken. Große Emotionen, in der Tat. 3 Wochen war ich jetzt schon in den kalifornischen Nationalparks unterwegs. 3 lange Wochen ohne Gitarre, ohne Anbindung nach Hause, ohne jemanden, der auf mich aufpasste oder mir auf die Nerven ging. Alle hier waren so amerikanisch nett und oberflächlich gut gelaunt. Ich konnte es kaum abwarten, unseren Schlagzeuger Lenny anzurufen und mir die Neuigkeiten durchgeben zu lassen. Was war in der Zeit meiner Abwesenheit geschehen? Ich rief bei seinen Eltern an, deren Nummer ich auswendig konnte, da unser Proberaum in ihrem Keller war und ich jedes Mal, wenn ich zum Proben kam, anrufen musste, weil sie die Klingel nicht hörten, wenn Lenny schon spielte. Er erzählte, dass die Berman Brothers interessiert an uns seien. Ein Produzentenduo aus New York, das mit Hanson, Moffats und Caught in the Act arbeitete. Und wenn die mit uns arbeiten wollen, bedeutet das einen Plattenvertrag bei der Epic! Schrie Lenny in den Hörer. Das ist das Label von Rage Against the Machine. Wir treffen uns in der Bar Hamburg beim Atlantic Hotel.
It has to start somewhere. It has to start sometime. Begann ich ehrfürchtig, eine Zeile von Zack de la Rocha zu zitieren.
What better place than here? What better time than now?
Beendeten wir den Satz und ein Schauer lief mir den Rücken herunter. Euphorisch wie noch nie legte ich auf. Ich würde als Rockstar zurück nach Hamburg kommen. Ich musste dringend los. Meine amerikanische Telefonkarte war fast leer, ich wollte aber noch meine Eltern anrufen. Kurz die Details meiner vorzeitigen Rückkehr durchsprechen. Man brauchte mich und jetzt hatte ich endlich einen hieb- und stichfesten Grund gefunden, sofort nach Hause zu müssen. Es war 2 Wochen her, seit ich das letzte Mal die Gelegenheit gehabt hatte, mit meinen Eltern zu sprechen. Davor waren es schon ein paar Tage gewesen, die wir durch den Yosemite-Nationalpark gewandert waren. Müsli und Milchpulver, Mückenspray und Sonnencreme im Rucksack, Schlafsack, Sandalen und Isomatte an den Seiten festgeschnürt. Mein Englisch war schlechter, als ich gehofft hatte und es fiel mir schwer, zu irgendeinem aus der Gruppe Kontakt aufzunehmen. Der abendliche Gesprächskreis, in dem nur derjenige sprechen durfte, dem der Talking Carabiner überreicht wurde, nervte mich wahnsinnig. Ich hasste dieses esoterische Gesülze über Freundschaft und Nähe. Ich fühlte mich nicht nur allein, sondern auch verloren und einsam. Ich wählte die Nummer meiner Eltern und bereitete mich darauf vor, ihnen klar und deutlich meinen Plan aufzuzeigen. Als meine Mutter den Hörer abhob, fing ich augenblicklich an zu weinen. Es war nicht so, dass ich es nicht kommen gesehen hatte, nur die Heftigkeit meines Gefühlsausbruchs überraschte auch mich.
»Ich muss nach Hause«,
begann ich das Telefonat.
»Johann, das ist alles gebucht. Es wäre ein absolut unangemessener Aufwand, dich jetzt da rauszuholen.«
Ich verstand es nicht. Ich spannte so heftig meinen Bauch an, dass mir ein wenig schwindelig wurde und meine Ohren zu sausen begannen.
Sie würden mich doch nicht tatsächlich hier lassen. Gefangen in Amerika.
Die endlose Weite der Natur fühlte sich auf einmal an wie die Eiswüste um ein sibirisches Arbeitslager. Ich schrie in den Telefonhörer, den ich eben noch voller Erwartung an mein Ohr gepresst hatte, dass ich weglaufen würde. In den Wald, durch Flüsse und bis zur nächsten Straße, egal wie weit oder gefährlich es war. Ich würde es tun, wenn meine Eltern mich nicht zurückholten. Und zwar sofort. Gerade von meiner Mutter hatte ich diese Konsequenz nicht erwartet.
»Ich hau ab! Ich hau echt ab!«
heulte ich ein weiteres Mal in die Sprechmuschel des schwarzen Bakelithörers, der durch einen silbernen Metallschlauch mit dem Telefonkasten verbunden war, der an der Rückseite des Dusch- und Toilettenhäuschens hing, in irgendeinem Nationalpark nahe der amerikanischen Westküste.
»Und hier gibt's Bären! Haben wir gestern gesehen, mitten in der Nacht, kein Witz, ich lauf weg und mitten in die Reihen!«
Ich registrierte die besorgten und leicht genervten Blicke der anderen Jugendlichen. In einer kantigen Sprache, die sie nicht verstanden, schrie ich in den Hörer. Unmissverständlich machten ihnen die fremden Leute deutlich, dass ich hier kein angenehmes Gespräch führte.
»Homesick«,
hörte ich einer unserer erwachsenen Begleiterinnen der anderen zuflüstern. »Nein, nein, das machst du nicht. Und wir werden dich auch nicht abholen.« Ich warf meinen Kopf wie ein quengelndes Baby in den Nacken. Ich konnte nicht verstehen, dass meine Eltern darüber entscheiden durften, wo ich bleiben musste. Warum ließen sie mich nicht nach Hause kommen? Ich ließ meine Knie ruckartig einknicken und stieß einen lauten Schluchzer aus in Richtung des hölzernen Vordachs, unter dem ich stand. Mädchen und Jungs, alle etwa in meinem Alter, standen mit den beiden Betreuern um mich herum. Teils hatten sie ihre weniger dramatischen Telefonate schon beendet, einige schon geduscht und andere waren noch auf dem Weg dahin, doch sie alle hörten meine Antwort.
»Dann hau ich ab! Ich hau echt ab!«
Meine Mutter wurde immer ruhiger und sagte mir, dass sie sich kurz mit meinem Vater beraten werde. Wenige Sekunden später war sie wieder am Apparat. Mein Vater schien keine andere Meinung gehabt zu haben.
»Johann, du bist 16 Jahre alt, du wirst da jetzt einfach noch eine Woche bleiben. Das hältst du jetzt einfach aus.«
Ich tobte vor Wut und Heimweh.
»Das werden wir ja sehen!«
schrie ich und knallte den Hörer auf. Der helle Knall des Bakelithörers auf der metallenen Telefongabel ließ alle, die beschämt über meine Quengelei zur Seite geschaut hatten, zu mir rüberblicken. Meine Augen waren rot, meine Wangen nass vor Tränen. Ich leckte mir über meine trockenen Lippen, wischte mir die Tränen aus dem Gesicht und drehte mich zu ihnen um. Ich atmete tief durch, erinnerte mich an das Telefonat mit Lenny, an unseren letzten Auftritt, meinen neuen Song und dachte an das, was kommen würde.
»It looks like I have a record deal«, sagte ich mit zitternder Stimme.
Ich nahm einen tragbaren CD-Player aus meiner Survival-Westentasche, wischte meine schwitzigen Hände ab, setzte die Kopfhörer auf und ließ Blink 182 singen.
»Don't leave me all alone, just drop me off at home. I'll be fine, it's not the first, just like last time, but a little worse.«
Kapitel 18.
Wir hatten es tatsächlich geschafft. Die beiden Produzenten, mit denen wir uns in der Bar Hamburg nach meiner Rückkehr aus Amerika getroffen hatten, hatten uns eingeladen, ein Album in New York aufzunehmen. Gerade heil aus Kalifornien zurückgekehrt, würde ich in ein paar Wochen wieder in die USA fliegen. Sie fanden unsere Lieder amazing. Sie fanden uns amazing. Und wir bewunderten die Brüder, die sich aus der Nähe von Bremen nach New York gearbeitet hatten und jetzt schon sämtliche deutsche Adjektive gegen ein universales amerikanisches eingetauscht hatten. Aber vor allem waren sie unsere Eintrittskarte zu einem Plattenvertrag bei Sony Music. Wir trafen uns fast jeden Abend bei Lennys Eltern im Keller, schrieben Songs, probten und malten uns aus, wie es sein würde, berühmt zu sein. Ab und zu kamen die Produzentenbrüder vorbei, einmal brachten sie uns eine Yamaha-Gesangsanlage, weil wir uns bei ihnen beschwert hatten, dass wir unseren Gesang im Proberaum so schlecht üben konnten. Es schien sich alles zu fügen. Die Streits, die Frustration und vor allem das Üben. Spät abends, wenn ich nach Hause gefahren wurde, dachte ich daran, wie sehr ich mich danach sehnte, dass die Leute in meiner Schule aus keinem anderen Grund mir hinterher schauten und über mich tuschelten als dem, dass ich in einer Band spielte. Bestenfalls so berühmt, dass mein jetziger Lebensstil dazu passte. In den Herbstferien flogen wir in der Business Class nach New York und nahmen dort für ein paar Wochen Großteile unseres Debütalbums auf. Die ätzenden, heimwehkranken 4 Wochen in Kalifornien wichen einem berauschenden neuen Lebensgefühl, das meinen größten Wunsch verkörperte. New York, Amerika, Land of the Free. Wir wurden von dem Assistenten der Produzenten vom Flughafen abgeholt. Er trug, wie alle angesagten Musikbusiness-Typen 1999, einen lässigen Anzug mit Turnschuhen und Kapuzenpulli drunter. Wenn wir mittags im Studio ankamen, hatte der Engineer Jeff oft das eine oder andere Instrument über Nacht selbst nochmal eingespielt. Uns irritierte es zu Anfang, aber er schaffte es, uns glaubhaft zu machen, dass er nur bestimmte Effekte benutzt hatte und es deshalb auf einmal anders klang als noch am Abend zuvor. Eines Tages präsentierte Jeff uns sogar ein komplettes Orchester, das er in der Nacht aufgenommen hatte. Als wir uns darüber aufregten und uns beschwerten, kein Mitspracherecht zu haben, lächelte er uns an, lehnte sich zurück und riet uns:
»Boys, just go with the flow
or go out.«
Wir nahmen uns seinen unmissverständlichen Rat zu Herzen. Zu zerbrechlich erschien uns unsere neue Situation und vermutlich war sie es auch. Während wir im Studio chillten, saßen die Sicherheitsleute vor der Tür und aßen und tranken sich von Kaffee zu Kaffee. Auch sie schienen entspannter als in Hamburg zu sein und einfach mit dem Flow zu gehen. Vermutlich hatten sie, wie auch ich, das Gefühl, hier nicht wirklich gebraucht zu werden. Zu schade war es, dass wir irgendwann wieder zurück nach Hamburg mussten. Immerhin Business Class. Parallel zu uns in einem anderen Flugzeug, auf einem unbemannten Sitz in der Business Class, flog eine Kopie der Masterbänder. Die Originale hatten wir im Koffer, aber Sony wollte auf Nummer sicher gehen und hatte der Kopie einen eigenen Flug gebucht, falls wir abstürzen sollten. Die Musik nahm mittlerweile meine gesamte Freizeit ein. »Du weißt schon«, sagte Laura eines Tages zu mir, »wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann hast du irgendwann kein Hobby mehr. Das heißt, dass du dann immer arbeitest. Irgendwie uncool, oder?« Mit einem Seufzen versuchte ich, mein Unverständnis deutlich zu machen, aber sie ignorierte es und fuhr fort. »Und wenn du deine gesamte Freizeit zu deinem Hobby machst, dann hast du irgendwann halt auch keine Freundin mehr. Das ist, wenn es drauf ankommt, sogar noch uncooler.
Baby, versuchte ich einen Anfang, doch Laura war erbarmungslos. Nenn mich nicht Baby. Ich bin kein Text von den Bescheuerten, die Ärzte. Ich habe nicht umsonst einen Vornamen. Den kannst du einfach benutzen.
Mein Traum, Funpunk, Freundin und Freizeit unter einen Hut zu kriegen, bekam langsam Risse. Laura hatte recht. Gegenüber der Musik verblasste zusehend alles in meinem Leben. Nur eines wollte ich außerhalb dieses nahezu zum Beruf gewordenen Hobbys noch schaffen. Wir waren in den vergangenen Hamburger Skiferien immer wieder in der Nähe des Matterhorns gefahren und das Verlangen, diesen Berg zu besteigen, wuchs immer mehr. In den letzten Wochen der Sommerferien war ich es gemeinsam mit einem befreundeten Bergführer endlich angegangen. Wir hatten zur Vorbereitung ein paar andere 4000er bestiegen, das Breithorn, den Pollux und den Monte Rosa. Laura und meine Eltern warteten im Dorf, im Tal auf mich. In der Woche unserer Akklimatisierung, in der Laura mit meinen Eltern wandern gegangen war, hatten wir abends ab und zu in der Hütte im Dorf zusammengesessen. Mein Vater hatte Laura irgendwann zugeflüstert, dass er ihr so viele Süßigkeiten, wie du tragen kannst, geben würde, wenn sie mich von der Matterhornbesteigung abbringen würde.
Süßigkeiten? Wir waren knapp 16 Jahre alt, wir hatten Sex. Laura lächelte ihn mitleidig an.
Sie warteten dann alle im Tal auf meine Rückkehr, als auf dem Abstieg am frühen Nachmittag direkt neben uns eine polnische Seilschaft durch den Fehltritt eines Kletterers in den Abgrund gerissen wurde und ein paar hundert Meter unter uns an der Ostwand zerschellte. Ich ahnte, dass sich meine Eltern unten mit einem Fernglas sorgten. Ich ahnte, dass neben ihnen zwei Sicherheitsleute standen, die dort sehr wenig für mich ausrichten konnten. Ich wusste, dass ich allen Beteiligten etwas zumutete. Behutsam, aber nachdrücklich drehte der Bergführer Tommy meinen Kopf weg von der blutigen Unfallstelle, sah mir in die Augen und sagte deutlich: »Wir vergessen das jetzt und gehen langsam und konzentriert hier runter. Wir sind gleich da.« Mein Herz raste, aber ich tat, was er mir vorgab, und wir schafften so mit wackligen Beinen die letzten Höhenmeter ins Tal. Noch bevor wir an der Hütte waren, sah ich einen Hubschrauber gen Tal fliegen. An einem langen Seil hing ein mit zertrümmerten Menschenteilen gefüllter Sack. In Wirklichkeit, schoss es mir durch den Kopf, kann man nicht alles absichern. Ob es jetzt der unbedachte Gang über die Straße oder das Besteigen eines 4000 Meter hohen Berges ist, irgendwo muss man die Grenze ziehen, welches Risiko man bereit ist einzugehen. Ich fühlte, wie irre ich mich verhielt. Überall auf Schritt und Tritt beschützt, aber in den wirklich gefährlichen Situationen allein. Beim Abendessen mit Tommy, Laura und meinen Eltern setzte ich mich das erste Mal mit dem Rücken zum Berg und beschloss, das Klettern an den Nagel zu hängen. Offiziell schob ich es auf meine Finger, die ich zum Gitarrespielen benötigte und die nicht vom Fels ramponiert werden dürften. Laura wirkte irgendwie abwesend und sagte nicht viel. Als wir auf unser Zimmer kamen, erwartete ich, dass sie mir aus Freude darüber, dass ich noch am Leben war, um den Hals fallen würde. Doch das Gegenteil passierte.
»Hast du jetzt genug? War das jetzt der ultimative Kick für dich oder darf es noch etwas mehr sein?«
Ich wusste nicht, wie mir geschah.
»Das findest du super, oder was? So richtig geil für dich, dass wir hier alle unten auf dich warten und uns Sorgen machen?«
Ich versuchte etwas zu erwidern, war aber gedanklich nicht schnell genug.
Geht dir richtig einer ab, dass ich hier unten mit deinen bescheuerten Eltern warte und dann noch mit deinen fucking Bodyguards? Denkst du, ich gehöre auch zu deinem Gefolge oder was? Kannst mich schön hier warten lassen wie deine Angestellte?
Also, hör mal, versuchte ich mich zu beteiligen. Ich dachte, du wolltest mitkommen und wieso? Ich rang nach Worten. Und wieso vergleichst du dich mit den Sicherheitsleuten?
Weißt du was, ich hab die Schnauze voll.
Laura war nicht mehr zu bremsen.
Dein Vater bietet mir Süßigkeiten an, damit ich was für ihn mache. Der ist ja wohl nicht ganz dicht. Der denkt auch, dass er sich jeden irgendwie kaufen kann.
Was? Ich wurde langsam auch sauer. Jetzt mach mal einen Punkt, das war doch nur ein Witz.
Ihr denkt echt, dass alle einfach springen und machen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr habt euren Spaß und könnt mit Bonbons werfen. Weißt du was, du kannst mich mal. In der ersten Reihe soll ich bei deinen Konzerten dann auch noch stehen, oder was?
Ich biss mir auf die Unterlippe. Während Laura ohne Luft zu holen weitermachte, ihre Stimme klang schon gepresst.
»Gleich neben deinen Angestellten, das fändest du geil, ne?«
Ich hatte mich mittlerweile aufs Sofa gesetzt und wusste überhaupt nicht mehr, was ich sagen sollte.
Weißt du, was ich dir schon immer mal sagen wollte? Mich kotzt es an, wenn du mich auf dem Rücksitz von eurem scheiß Auto küsst. Ich komme mir vor wie eine Nutte. Der Spasti, der fährt, tut immer so, als wäre nichts, aber in Wirklichkeit geht dem voll einer ab und dir auch. Kannst du mir nicht erzählen, wie so ein beschissener Porno und du bist mittendrin der König, wie so ein Ficker vor fucking Publikum.
Ich wusste, was sie meinte. Ab und zu stiegen Laura und ich in den schwarzen BMW ein, meistens wenn wir angetrunken waren und abhängig davon, wen ich durch die Seitenscheibe als Fahrer ausmachen konnte. Die Personenschützer reagierten sehr unterschiedlich darauf, wenn wir einstiegen. Die Reaktion von Collins gefiel mir am besten, er sagte nichts und klappte einfach nur den Rückspiegel nach oben, damit er uns nicht sehen konnte. Redeten wir und sprachen ihn an, dann tat er völlig überrascht und wir mussten ihm alles nochmal erklären. Ich war mir unsicher, ob er wirklich gar nicht zuhörte oder nur so tat. Auf jeden Fall stand seine Verhaltensweise in krassem Gegensatz zu der von anderen, die vorne über die Witze mitlachten, die wir uns auf der Rückbank erzählten. Wie auch immer man es drehte, war das gemeinsame Autofahren eine heikle Angelegenheit. Da musste ich Laura schon recht geben. Aber die Art und Weise, wie sie es darstellte, verletzte mich sehr. Vor allem, weil sie so tat, als hätten wir uns gegen sie verbündet. Ich ahnte, dass diese neue Konstellation unserer Familie noch komplizierter war, als ich schon wusste.
Jetzt weißt du auch nicht mehr, was du sagen sollst, was?
Lauras Stimme war ruhiger geworden.
Wenn wir zu Hause sind, brauche ich echt mal eine Pause. Ich habe keinen Bock mehr auf deinen Kack-Ego-Film. Alles wird von dir immer geplant und dann muss es so passieren. Alter, ich bin noch nicht 80. Oder deine beschissene Angestellte. Ich gehöre nicht zu den Idioten, die nach deiner Pfeife tanzen.
Ich schwieg. Keinem von uns gelang es, diese Unterhaltung zu beruhigen. Es schien mir, dass das Thema für zwei 16-Jährige einfach zu kompliziert war. Und so scheiterten wir. Das Klettern war vorbei, unsere Beziehung war vorbei und in mir wuchs die Gewissheit, dass mich meine neue Lebenssituation wahrlich nicht vor allem beschützen konnte. Ganz im Gegenteil.
Sitzen auf dem Balkon auf Campingstühlen und wollen in Würde untergehen, es zumindest probieren. Wenn wir Glück haben, dann bleiben wir zusammen, wenn die Zeit uns verzeiht, dass wir sie verschwendet haben. Ja, das Gefühl, dass nicht mehr allzu viel bleibt, wenn man einander umklammert, wenn man einander aufreibt. Nur wir drei, du und ich und das Gefühl, das sagt einer von uns dreien, es wird einer zu viel. Aus meinem Kopf in Ruhe, da schaut keiner rein. Viel zu viel ist da noch nicht in Ordnung. Ja, da ist es voll, man sieht kaum das Gefühl zu dir. Lass meinen Kopf einfach mal Kopf sein auf mir. Komm, wir fesseln sie, die Zweifel und die Vernunft, und wir verbieten ihnen künftig den Umgang mit uns. Ich erschlag deine Worte, wir kriegen's nicht hin. Und ich brech mir die Hände an ihrem stählernen Kinn. Lass meinen Kopf in Ruhe, da schaut keiner rein. Viel zu viel ist da noch nicht in Ordnung. Ja, da ist es voll, man sieht kaum das Gefühl zu dir. Lass meinen Kopf einfach mal Kopf sein auf mir. Mit blutigen Händen sehen wir uns an mit traurigem Blick. Drehen wir uns weg, keine Zweifel, keine Hoffnung, kein Glück, nur schmerzende Hände und kein Blick zurück. Lass meinen Kopf in Ruhe, da schaut keiner rein. Viel zu viel ist da noch nicht in Ordnung. Ja, da ist es voll, man sieht kaum das Gefühl zu dir. Lass meinen Kopf einfach mein Kopf sein auf mir.
Kapitel 19.
Laura hatte sogar einen früheren Zug genommen und ich war allein mit meinen Eltern und den Typen zurückgefahren. Zu Hause wuchs mein innerer Drang, mich unabhängig zu machen. Ich beschloss, mich bis auf Weiteres, denn so vorsichtig war ich schon mit vermeintlich unumstößlichen Entscheidungen geworden, nicht mehr fahren zu lassen, und stieg auf Fahrradfahren um. Um Kontakt zu den Personenschützern halten zu können, denn wie sollte mich der Voraufklärer sonst vor einem Hinterhalt warnen, bekam ich ein Funkgerät. Damit ich während der Fahrt nicht die Hände vom Lenker nehmen musste, gab es dazu noch ein Headset mit Kabel und ein separates Mikrofon, das ich mir an die Jacke klemmen musste. Jeden Morgen verkabelte ich mich, Headset ins Ohr, Mikrofon an die Jacke und den Knopf zum Drücken durch den Ärmel gefummelt. Ich stopfte den Kabelbaum an meinem Rücken entlang unten in meine Tasche und verband ihn mit dem Funkgerät. Den Ersatzakku wechselte ich jeden Morgen und stellte den alten ins Ladegerät. Check. 1, 2, Johann spricht.
Zentrale hört.
Ich fuhr los. Ich fühlte mich wie ein Geheimagent auf einer rasenden Mission. Mit meinem Mountainbike fuhr ich, so schnell ich konnte, durch Hamburg-Blankenese, Nienstedten, Klein-Flottbeck bis nach Othmarschen, wo sich das Christianeum befand. Aufgrund der Funkdisziplin und der Tatsache, dass nie etwas passierte, nie eine Gefahr drohte, blieb das Funkgerät immer still. Ich fuhr schnell, blickte mich dauernd um, nicht nur wenn ich abbog, ich hielt nach jedem potenziell verdächtigen Wagen Ausschau. Aus jeder Einfahrt konnte zu jeder Zeit ein Lieferwagen mit offenen Türen schießen und mir den Weg abschneiden. Ich erinnerte mich an die Geschichte von Lundgren im Cadillac, wie einmal jemand versucht hatte, in den MEK-Einsatzwagen einzubrechen. Auch wenn es damals die Guten gewesen waren, die aus dem verdunkelten Fahrzeug nach draußen geschaut hatten, wähnte ich nicht erst seit dieser Geschichte in jedem Auto potenziell observierende Gestalten. Bei jedem zweiten Wagen, an dem ich vorbeifuhr, rechnete ich damit, dass die Seitentür aufgerissen würde und Männer mit Gesichtsmasken herausgesprungen kämen, um mich zu überfallen. Mit angespanntem Bauch krallte ich mich an den Lenker meines Fahrrads, hinter mir spürte ich den warmen Motor des schwarzen BMWs. An manchen Tagen, wenn ich besonders schnell die steile Straße des Blankeneser Treppenviertels hinunterraste, hoffte ich geradezu, dass etwas passieren würde. Ich befand mich in einer bizarren Situation zwischen verfolgt werden und dem Bemühen meiner Verfolger sicherzustellen, dass man mich nicht verfolgte. Der Fahrer, der den BMW so weit unter seinen motorisierten Möglichkeiten hielt, musste sich doch albern vorkommen. Jeden Tag die gleiche ereignislose Routine. Wie konnte sich der Mann hinter mir jeden Tag aufs Neue motivieren? Bedurfte es nicht zumindest einer einzigen ernsten Situation? Wie wahrscheinlich war es denn, dass noch einmal so etwas passierte? Extrem unwahrscheinlich. Aber war es das nicht auch schon vorher gewesen? War also irgendwas anders als vorher? Immer wieder geisterten Fragmente aus Unterhaltung mit meinen Eltern durch meinen Kopf. Meint ihr, dass das alles wirklich nötig ist? Mir hat mal ein Polizist erzählt, dass es da Statistiken gibt. Wie lange machen wir das denn noch so weiter? Ach, lass uns einfach beschließen, dass es so ist und nicht weiter darüber nachdenken. Es gab Statistiken, die belegten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Entführung in einer Familie stieg, wenn schon mal jemand entführt worden war. Die Polizei hatte von Trittbrettfahrern gesprochen, Tätern, die aufgrund einer medial präsenten Tat versuchten, diese nachzuahmen. Lange konnte ich diesen Unterhaltungen nie folgen, und so blieben nur Versatzstücke, Teilinformationen und nebulöse, beängstigende Vokabeln in meinem Kopf zurück.
Länger als ein paar Wochen hielt ich dieses verkabelte Fahren nicht durch. Wenn die Kette raussprang oder ich einen Platten hatte, schloss ich mein Fahrrad entweder auf dem Weg an oder schob es nach Hause. Im Schritttempo verfolgte mich der schwarze Wagen.
»Willst du nicht doch einsteigen?« raunte es mir aus dem Fenster zu. »Kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du Hilfe? Alles okay?«
Ich blieb stehen und blickte mich um. Wenn ich das Fahrrad hier stehen ließ, müsste ich zur Bandprobe heute Abend wieder gefahren werden.
»Dein Fahrrad hole ich dann gleich ab«,
fuhr der Mann durch Seitenfenster fort, als könnte er Gedanken lesen. 2 Jahre später noch erinnerte mich eine Textzeile von Samy Deluxe an diese Situation. »Es ist nicht zu fassen, so viel Flaschen alle ohne Rückgrat. Immer wird's euch leicht gemacht und irgendwie bedrückt das. Im Gegensatz zu euch habe ich mir alles selber beigebracht. Ihr ruft doch eure Hausfrauen an, wenn euch einmal der Reifen platzt.« Ich gab auf, legte mein Fahrrad an irgendeinen Zaun und stieg ein. »Nach Hause, bitte.« Frustriert über meine Unfähigkeit, mich unabhängig zu machen, beschloss ich, dass ich einen Motor brauchte. Mit 16 Jahren war ich längst alt genug für einen Mofa-Führerschein. Mofa-Fahren bedeutete nicht nur, dass ich meine Fortbewegungsgeschwindigkeit erhöhen und einen Motorradhelm an meinen Tisch in der Schule hängen konnte. Es hieß auch, dass ich sehr viel schneller als mit einem Fahrrad Apothekendienst machen konnte. Für 8 Mark die Stunde musste ich Medikamente bei der Apotheke abholen und sie zu verschiedenen Patienten in Krankenhäusern, Altersheimen und Privatwohnungen bringen. Je schneller man war, umso schneller konnte man eine neue Ladung abholen und auf Trinkgeld hoffen, das oft höher war als die offizielle Bezahlung. Ich hatte von Motoren leider keine Ahnung, aber ich wusste, dass einer der Sicherheitsleute Panzergrenadier gewesen war und erkannte sehr schnell, dass er genau mein richtiger Ansprechpartner war. Brom verstand mein Anliegen, ohne dass ich es groß hätte erklären müssen. »Er hat sich schon lange gefragt«, sagte er zu mir, »wie ich es aushalten könne, so langsam auf der Möhre zu fahren.« Er fragte mich nach meinem Budget. Ich dachte an 200 Mark, meinem monatlichen Erlös beim Apothekendienst, und er sagte, dass er dafür schon was machen könne. Am darauffolgenden Wochenende knieten wir zusammen in der Garage meines Vaters. »Wenn du damit fährst und erwischt wirst«, ich sah auf seine öligen Hände, seine hochgekrempelten Hemdsärmel und auf die Pistole, die er im Holster auf dem Boden abgelegt hatte, »bist du deinen Führerschein los. Du fährst da praktisch ohne Fahrerlaubnis. Das ist jetzt kein Mofa mehr, sondern eine Rakete. Dafür hast du meines Wissens keinen Führerschein.« Ich lachte laut. »Und?« Er wurde wieder ernst. »Es wäre wichtig für mich, wenn du deinem Vater nichts von dieser Aktion erzählst.« Ich sah ihn beruhigend an. »Sobald ich irgendwas von meinem Mofa erzähle, schaltet er sowieso automatisch ab.« Wir grinsten uns an. »Ich habe auch eine Bitte an Sie.« Nun war ich es, der ernst wurde. »Wenn ich damit erwischt werde und einer von Ihnen das mitbekommt, versuchen Sie bitte nicht, da irgendwas mit der Polizei zu regeln oder so.« Es gab schon eine Absprache zwischen den Sicherheitsleuten und mir, dass sie nicht in Prügeleien eingriffen, wenn ich mal in eine geraten sollte. Natürlich sollten sie mich retten, bevor ich totgeschlagen würde, aber zuvor, hatte ich sie gebeten, wollte ich gern versuchen, damit selbst fertig zu werden. So wollte ich es auch mit der neuen Rakete halten. Brom ballte seine schmutzige Hand zur Faust und ich boxte mit meiner dagegen. Ich fuhr also 2 bis 3 Mal die Woche mit dem Mofa nach der Schule zur Apotheke in Blankenese, lud mir die Medikamente in meine Tasche und verließ sie im Laufschritt. Von meinem aufgemotzten Mofa abgestiegen, betrat ich gut gelaunt die Krankenhäuser, Altersheime, Hospize und Wohnanstalten. Die Alten und Kranken freuten sich, mich zu sehen, und ich war froh, derjenige sein zu können, auf den sie gewartet hatten. Immer bekam ich Trinkgeld zugesteckt, mal 1 Mark, mal sogar ein 5-Mark-Stück.
Hier ist ein Heiermann.
Doch jedes Mal, wenn ich mir die Geldstücke in meine Jackentasche stopfte, beschlich mich ein komisches Gefühl, das ich zu Anfang nicht einordnen konnte, das aber mit der Zeit immer klarer wurde. Wenn ich das Altersheim betrat, war ich der nette junge Mann, der in seiner Freizeit den Bedürftigen gegen einen kleinen finanziellen Ausgleich einen kurzen Blick in die Außenwelt ermöglichte. Dem ans Bett gefesselten Opa, der immer Krümel in den Mundwinkeln und auf dem Hemd hatte, die ihm niemand abwischte. Der Oma, die immer schon in ihrer Zimmertür wartete und jede Woche ein paar Schritte weiter hervorkam, um mir, als ich den Gang betrat, schon von Weitem zuzuwinken. All diesen Menschen, so dachte ich, konnte ich für einen kurzen Moment die Erinnerung an ihre eigene Jugend zurückgeben. Es freute mich, dass sie sich freuten, mich zu sehen. Nach ein paar Wochen des Kurierfahrens wartete die freundliche alte Dame nicht mehr vor ihrem Zimmer und auch nicht mehr auf dem Flur. An diesem Tag hatte sie sich weiter vorgewagt und stand, als ich rasant in die Einfahrt des Ohlsdorfer Altersheims einbog, vor der gläsernen Schiebetür des Haupteingangs. Sie winkte mir lachend zu. Ich hob Zeige und Mittelfinger der rechten Hand, wie ich es mir von Motorradfahrern, die mich allerdings nie zurückgrüßten, abgeschaut hatte. Sofort blickte ich in den Rückspiegel. War mein Verfolger auch schon da? Wenige Sekunden später bog der Wagen hinter mir in die Einfahrt. So hochmotorisiert mein Mofa jetzt auch war, der BMW fuhr weiterhin im zweiten Gang. Wie das wohl für die alte Dame aussah. Ich auf dem Mofa mit einer etwas übertrieben gepolsterten Motorradjacke, von der ich meine Mutter überzeugt hatte, sie mir zu kaufen. Dazu einen schwarzen Nolan-Motorradhelm, die Fahrradkuriertasche quer über die Brust geschnallt. Ich wollte eigentlich aussehen wie ein irrer Steampunk in Mad Max, aber meine Klamotten waren zu teuer und wurden auf den Touren durch Hamburg auch nie dreckig genug. So sah ich einfach nur aus wie ein übertrieben stark gepolsterter Junge auf einem kreischend gepimpten Zweirad vor einer schwarzen Limousine, die im Schneckentempo gen Altersheim rollte. Ich hoffte, dass die alte Dame die beiden Fahrzeuge nicht miteinander in Verbindung bringen würde, aber ich ahnte, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis sie es tat. Sie hatte sich bis hierhin vorgearbeitet. In die Zone meines Lebens, in der ich nicht der unbedarfte Teenager war, der kam, um zu helfen. Hier draußen war ich der, dem geholfen werden musste. Auf einmal hatte ich das Bedürfnis, das Mofa auf den Gehweg kippen zu lassen, meine Tasche und meine Jacke abzustreifen und wegzulaufen. Mein Job kam mir auf einmal absurd vor. Jede Mark Trinkgeld, die ich bekommen hatte, wog ich in meinem Kopf nicht nur gegen den Spritverbrauch vom Mofa, sondern auch gegen den vom BMW auf. Ich fuhr am Eingang vorbei, tat so, als müsste ich noch zu einem anderen Ort auf dem Gelände. Der BMW fuhr hinter mir her an der Schiebetür vorbei. Ich schaute nicht mehr in den Rückspiegel. Ich wähnte den Kühlergrill fast an meinem Nummernschild. Das Gehalt des Fahrers addierte ich in Gedanken auch noch dazu. Mit einer scharfen Rechtskurve fuhr ich zum Hintereingang des Gebäudes und parkte. Der BMW rollte an mir vorbei und hielt 20 Meter die Straße runter. Ich stieg ab und hängte den Helm an den Lenker. Stehlen wird ihn wohl keiner, schoss es mir in den Kopf. Auch das Mofa schloss ich nicht ab, ließ den Schlüssel stecken und ging durch den Hintereingang ins Haus. Ich folgte den verschlungenen Gängen im Laufschritt zum Haupteingang, vor dem die Frau immer noch wartete, den Kopf in die Richtung gewendet, in die ich weitergefahren war, um sie zu täuschen. Die Türen öffneten sich und sie drehte sich um. Ich lächelte sie an. »Entschuldigung, ich musste noch ein Notfallpaket da hinten abliefern«, fiel mir eine weitere der vielen Lügen aus dem Mund, und dann kramte ich die Medikamente in der weißen Papiertüte, auf der ihr Name stand, heraus, zog meinen Stift und wollte mir die Lieferung quittieren lassen. Bevor sie den Stift nahm, steckte die alte Dame ihre faltige Hand aus und hielt mir einen 10-Mark-Schein hin. Ich wich ein paar Zentimeter zurück. »Nein, das kann ich nicht annehmen«, entschieden nahm sie meine Hand in die ihre, drückte mir erstaunlich kräftig den 10-Mark-Schein in die Hand und sagte, »Doch, doch, junger Mann, ich weiß doch, wie es ist, wenn man jung ist. Man will so viel und doch ist von allem immer zu wenig da.« Schweiß bildete sich auf meiner Stirn. »Und plötzlich ist man alt und braucht nichts mehr. Nehmen Sie nur, junger Mann, das wahre Glück kann man sich sowieso nicht kaufen. Das werden Sie auch noch lernen. Aber manchmal macht eben ein bisschen Geld den entscheidenden Unterschied.«
»Vielen herzlichen Dank«, sagte ich beschämt. »Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen«, ergänzte ich noch und nahm den Schein an mich.
Mit einem überdeutlichen Zwinkern presste sie beide Augen zu, nahm noch einmal meine Hand und drückte sie. Dann ging sie rein. Ich schmiss den Stift in den Mülleimer vorm Eingang und stopfte den 10-Mark-Schein in meine Hosentasche. Als ich auf mein Mofa stieg und nach Hause fuhr, spürte ich den leichten Druck an meinem Oberschenkel, als versuchte Karl Friedrich Gauss, mich darauf hinzuweisen, dass ich nicht sein rechtmäßiger Besitzer war. Der schwarze BMW wartete mit laufendem Motor einige Meter die Straße runter. Er hatte schon umgeparkt und sich in Position gebracht und fing an zu rollen, sobald ich mich auf den Sattel schwang. Es dauerte nicht lange,
bis mich das Gefühl beschlich, meine Idee von Indie würde so auch nicht funktionieren. Die Unabhängigkeit, die ich mir erträumt hatte und der ich für mein Alter fast optimal motorisiert entgegenfuhr, endete, bevor sie richtig beginnen konnte. Wie an einem unsichtbaren Gummiband schien mich das Auto in meinem Rücken zurückzuhalten. Ob Fahrrad oder Mofa, ob 15 oder 30 Stundenkilometer, im Vergleich zu meinen rasenden Gedanken kam mir meine neue motorisierte Geschwindigkeit richtig lahmarschig und albern vor. Meine Rechnung ging weder auf, noch konnte ich sie zu Ende bringen. Ich wusste nichts über das Geld, das meine Eltern den Personenschützern bezahlten, nichts über den Wert von Autos, Gehältern oder Zusatzzahlungen für gefahrene Kilometer. Was ich ahnte, war das krasse Missverhältnis zwischen den Herren im Auto hinter mir und dem Druck in meiner Hosentasche.
Kapitel 20.
Auch in diesem Jahr stand ein Skiurlaub an. Daniel und ich hatten schon im letzten Jahr verabredet, wieder gemeinsam mit meinen Eltern zu fahren. Auch Laura hatte zugestimmt, doch die Lage hatte sich geändert. Seit Laura und ich nicht mehr zusammen waren, hatte sich Daniel weiterhin mit ihr getroffen. Betont lässig argumentierte er, dass ich mal chillen sollte. Mein Streit sei schließlich nicht seiner. Äußerlich noch lässiger zuckte ich mit den Schultern und stimmte ihm zu. Trotzdem blieb ich den Verabredungen meist fern. Umso unangenehmer war die Situation, als Daniel mich fragte, ob nicht Laura mal wieder mit in den Urlaub kommen könnte. Digga, chill mal deine Basis. Laura und ich sind einfach Bros. Ist das ein Problem für dich? Kann nicht sein, oder? Ich stellte mir vor, wie ich 14 Tage mit Laura und Daniel im Urlaub verbringen würde, stellte mir vor, wieder auf meine Eltern zurückgeworfen zu sein, weil Daniel nur mit Laura chillte. Auf keinen Fall wollte ich das. Aber noch weniger wollte ich derjenige sein, der vermeintlich komplizierte oder gar irgendwie anmaßende Ansprüche hatte. Hä? Antwortete ich also und schaute Daniel dabei so an, als wäre er total irre. Natürlich nicht. Was für ein Problem sollte ich damit haben? Kannst dich selber mal chillen. Und so fuhren wir in dieser ehemals bewährten und jetzt komplett neuen Konstellation in den Skiurlaub. Nach der Hinfahrt, die mit dem Zug etwas länger als 10 Stunden dauerte, waren Laura und ich wieder in der Lage, einander in die Augen zu sehen. Etwa einmal pro Stunde gingen wir ins Bordrestaurant, um ein Bier zu trinken. Ich war das erste Mal wirklich froh darüber, dass ich kürzlich angefangen hatte, Alkohol zu trinken. Es erleichterte unsere Gespräche und leicht angetrunken kamen wir im Schweizer Skiort an, brachten schnell unsere Sachen ins Ferienhaus und beschlossen, in diesem Urlaub das Nachtleben kennenzulernen. An den Abenden war Laura ganz darauf versessen, ihre, wie sie immer wieder betonte, total unvorteilhafte Skimontur gegen Winterstiefel, Leggings und bauchfreies Trägertop zu tauschen. Ich fand das nervig und sie irgendwie zu nackt, zumal Daniel und ich kein Bedürfnis hatten, uns umzuziehen. Unsere dicken Jacken gaben uns einen guten Grund, in der Disco nicht tanzen zu müssen. Zu unbequem, zu warm, zu nervig. Noch ein Bier bitte. Am ersten Wochenende des Urlaubs waren wir, ohne meinen Eltern Bescheid zu sagen, aus dem Haus entwischt. Auch den Sicherheitsleuten hatte ich nichts gesagt. Es war mir ohnehin wahnsinnig peinlich, von den Typen in dieser neuen Konstellation beobachtet zu werden. Ich vermutete, dass sie denken würden, Daniel habe mir Laura ausgespannt. Vermutlich war ich in ihren Augen sogar zu unfähig, meine Freundin daran zu hindern, mit meinem besten Freund rumzumachen. Und dann gab ich mir auch noch die Blöße, weiterhin mit beiden in den Urlaub zu fahren. In der Disco angekommen, dauerte es nicht lange und Laura hatte die Aufmerksamkeit einiger ortsansässiger Saisonarbeiter auf sich gezogen. Sie tanzte wild und enger, als es unsere Daunenjacken jemals zugelassen hätten mit ihnen. Schwitzend und genervt betrachtete ich die Szene. »Kommst du mal mit raus? Die Luft hier drin ist super ätzend, mega heiß«, schlug ich Daniel vor. »Vielleicht würde Laura ja denken, dass wir gingen und sich uns anschließen. Einfach schnell nach Hause in der Hoffnung, der Rest des Urlaubs würde schnell vorbeigehen.« Auf der Treppe zum Ausgang der Diskothek eilte mir ein Mann, den die Kantonspolizei später nur den Kroaten nannte, hinterher und hielt mich fest. Im Rausgehen hatte ich ihm den Mittelfinger gezeigt, weil er ziemlich ungeniert versucht hatte, auf Lauras Flirtversuche einzugehen. Was für ein Arschloch. Augenblicklich versuchte der Kroate, mir Kopfnüsse zu geben, was aufgrund seiner Größe nicht klappte und mich schmunzeln ließ, da er immer wieder gegen meine Brust stieß. Ich lachte ihn aus und ging zwei Stufen nach oben. Die Treppe war zu eng, um dort meine Judo-Griffe anzuwenden, die ich als Kind in ein paar Stunden in einer Judo-Gruppe erlernt hatte. Außerdem hatte er nicht den weißen Anzug an, den ich benötigte, um ihn für einen Osotogari zu packen und über meine Schulter zu werfen. Es sollte also keine Flucht werden, sondern einfach ein Weggehen. Ein Weggehen, das Laura zeigen sollte, dass mir alles gar nicht egaler sein könnte. Oben allerdings wartete sein deutlich größerer Freund, der in den später angelegten Polizeiakten der Albaner genannt wurde. Auch er nahm mir den Mittelfinger, der seinem Freund gegolten hatte, sehr übel. Er packte mich, drehte mich um, als wäre ich eine Puppe, und verbog mir meine Arme hinter dem Rücken. Der Kroate hechtete die paar Stufen zu uns empor und begann, auf mich einzuschlagen. Ohne Pause drosch er auf mein Gesicht. Aus dem Augenwinkel sah ich Laura und Daniel erschrocken am Fuße der Treppe stehen. Blut schoss aus meinem Mund auf das Hemd des Kroaten. Ich konnte nichts mehr sehen, kniff die Augen zu und versuchte, mich aus dem Griff des Albaners zu winden. Irgendwann ließen der Kroate und der Albaner von mir ab und ich taumelte hinaus. Wieder blutete ich in den frisch gefallenen Schnee. Diesmal sah ich, wie die Tropfen ein rotes Mosaik formten. Laura und Daniel kamen aus der Tür gestürzt und beugten sich zu mir. Vorsichtig klopften sie mir auf den Rücken, Daniel irgendwie unbeholfen, kumpelmäßig, und Laura, keine Ahnung, wie Laura klopfte, aber auf jeden Fall konnte ich darauf verzichten. Dann versuchte Laura, mich zu umarmen, nicht ohne darauf Acht zu geben, dass mein Blut nicht an ihre Jacke kam, und Daniel ließ sich zu einem Digga, Alter, heftig, was für Mongos, ey, alles okay? hinreißen. Es war nicht alles okay. Es war scheiße. Ich konnte mich nicht wehren. Ich war gedemütigt und verdroschen worden. Ich konnte mich körperlich nicht gegen Übergriffe wehren, konnte mich emotional nicht gegen Übergriffe wehren und konnte, so fühlte ich mich gerade, überhaupt gar nichts. Ich fing an zu schluchzen, wischte mir das Blut aus dem Gesicht, das nicht aufhörte zu tropfen, auf meine Jacke, auf meine Hose, auf meine Schuhe. Fuck, lass mal nach Hause, sagte ich und schaute dabei weder Laura noch Daniel an. Betreten auf den Boden starrend gingen wir nebeneinander. Am Anfang der Blutspur, die sich tröpfelnd hinter uns her schlängelte, kamen der Albaner und der Kroate aus dem Club und zündeten sich lachend eine Zigarette an. Als ich das erste Mal den Blick hob, sah ich, wie uns mein Vater entgegenkam. Ein paar Meter hinter ihm, in ebenso schnellem Schritt, Herr Raymond. Es war weit nach Mitternacht. Vermutlich hatten meine Eltern mitbekommen, dass wir noch einmal das Haus verlassen hatten, sich aber wohl keine weiteren Gedanken gemacht, da wir alle über 16 waren. Außerdem waren wir ja eigentlich nie allein. Sofort wusste ich, dass ihn die Sorge nach unten ins Dorf getrieben hatte. Als er mich sah, schlug sie in Wut um. »Was glaubst du, was du hier machst? Es ist weit nach Mitternacht!« Dann erst sah er im fahlen Schein der Laternen, dass mir Blut übers Gesicht lief. Ich fing an zu weinen, schlug meine blutverschmierten Hände vor das schmerzende Gesicht und schluchzte. »Es tut mir leid.« Er schnaufte, noch außer Atem, von seinem strammen Gang ins Dorf runter und nahm mich fest in den Arm. Blut, Spucke und Tränen schmierten auf seinen Skianzug. Ich weinte weiter, er zitterte. War es Wut oder Angst? »Was ist passiert, Johann?« Seine Stimme klang jetzt weder wütend noch ängstlich. Ich schaute an ihm hoch. Er war nur noch einen halben Kopf größer als ich und doch fühlte es sich an, als müsste ich kilometerweit zu ihm hinaufblicken. Unter seinem Skianzug schaute der Kragen seines Schlafanzugs hervor. Ich begann zu erzählen, als wir langsam Arm in Arm den Berg hinaufgingen. Laura, Daniel und Raymond blieben ein paar Meter hinter uns. »Wie zum Teufel ist das passiert?«, fragte mich mein Vater. »Ich weiß es nicht«, log ich. »Da waren so zwei Typen, die hatten einfach Bock auf Stress.« Als ich vorsichtig zu meinem Vater hinaufblickte, sah ich, wie sich seine Kiefermuskeln anspannten. Hörbar wütend schnaubte er durch die Nase aus. »Wir gehen gleich morgen früh zur Polizei.« »Okay«, schluchzte ich, ohne weiter darüber nachzudenken, was die jetzt noch ausrichten sollte. Es war doch schon alles passiert, wie so oft. Schlecht angefangen, schlecht ausgegangen. Trotzdem war ich erleichtert über diese Ansage. Den Rest des Wegs schwiegen wir. Ich war froh, dass er nicht mehr sauer war. Ich hatte ein schlechtes Gewissen und war, so fand ich, ohnehin gestraft genug. Gerade in dieser Nacht, als ich mich hinausgeschlichen hatte, um unbeobachtet einen Abend mit Freunden zu verbringen, kam ich blutverschmiert nach Hause und rang den Personenschützern gleich am nächsten Tag das Versprechen ab, mich von nun an in Selbstverteidigung zu unterrichten. Ein Nein zu meinem Wunsch war schon aufgrund des kollektiven schlechten Gewissens der Personenschutztruppe nicht drin. Ich ahnte, dass sie jede Sekunde damit rechnete, von meinem Vater gefragt zu werden, warum sie eigentlich nicht in der Nähe gewesen waren. Von der Abmachung zwischen den Herren und mir wusste er ohnehin nichts. Nachdem mein Vater und ich am nächsten Morgen bei der Kantonspolizei eine Anzeige aufgegeben hatten, saß ich mit Laura und Daniel ein paar Tage später wieder in der Disco, diesmal aber tagsüber in der Bar im Obergeschoss. Die Täter waren in dem kleinen Dorf bekannt, schnell gefasst und ebenso schnell wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Raymond hatte mir erzählt, dass es eine richtige kleine Jagd zwischen den alten Holzhäusern gegeben hatte. Er war zwar nicht daran beteiligt gewesen, hatte sich aber von der Polizei berichten lassen. Der Kroate sollte mir in 12 Monaten einen Brief schreiben, in dem er formulieren musste, was er aus der Gerichtsverhandlung, die offenbar irgendwann ohne mich stattgefunden hatte, gelernt hatte. Würden die dem dann meine Adresse geben, fragte ich mich, schob aber den Gedanken schnell zur Seite, und wenn schon. Den Brief würde ich eh abtasten und sicherheitshalber an der kurzen Seite öffnen. Normal. Nun saßen wir zu viert in der Bar, Daniel, Laura und ich am Tresen, Raymond etwas abseits, als sich die Tür öffnete und der Kroate hereinkam. Der Richtung meines erschrockenen Blickes folgend, drehte Raymond reflexartig seinen Kopf und blickte sofort wieder ernst zu mir. Ich versuchte, mich hinter meinem großen Glas zu verstecken und auf unsere Unterhaltung darüber zu konzentrieren, welcher der Cocktails wohl am meisten knallte. Um in der Bar nicht weiter aufzufallen, hatte Raymond ein Bier bestellt, an dem er immer mal wieder vorsichtig nippte. Nun aber nahm er einen großen Schluck und schaute dem Kroaten nach, bis dieser sich alleine an einen der Tische gesetzt hatte. Ich rutschte tiefer in meinen Barhocker und hielt mir die Karte vors Gesicht. Raymond begann, dem Kroaten provozierend zuzunicken. Die Augenbrauen zusammengekniffen, forderte ihn seine zuckende Kopfbewegung zum Zweikampf auf. Das Bier in der linken Hand, den rechten Arm locker auf den Tresen gelehnt, blickte er auffordernd in die Richtung des Kroaten, der auf einmal gar nicht mehr so bedrohlich für mich aussah. Raymond nahm noch einen großen Schluck von seinem Bier, krempelte sich die Ärmel hoch und pfiff in die Richtung des Saisonarbeiters, der mir im Angesicht des professionell durchtrainierten Sicherheitsmannes schon fast leid tat. »Lass mal los«, sagte ich zu Laura und Daniel.
»Kneifst du oder was?«,
erwiderte Daniel, und Laura schaute mich ganz enttäuscht an. »Was denn los? Ich habe meinen Tropical Beach noch gar nicht zu Ende.« Ich nahm ihr langes Glas mit dem blauen Getränk und trank es in einem Zug aus.
»Mit meiner geschwollenen Nase schmecke ich die ganze Zeit eh nichts«, argumentierte ich. »Die Runde geht auf mich. Lass mal nach Hause.«
Ambitionslos ließ Laura mich gewähren. Mich beschlich das Gefühl, dass sie wieder genervt war von meinen Ansagen, was unseren Tagesablauf anging. Ihren Vorwurf, dass man mit mir keinen spontanen Spaß haben konnte, hatte ich nicht vergessen. Trotzdem zahlte ich, und wir verließen die Bar. Draußen versuchte ich, so gut es ging, die frische Luft einzuatmen. Es hatte gerade geschneit, das Dorf war bezaubernd ruhig. Laura und Daniel lachten leicht angetrunken über einen Witz und gingen, ohne sich weiter um mich zu kümmern, die Straße hoch. Von der Situation in der Bar hatten sie nichts mitbekommen. Sie kannten die uns begleitenden Personenschützer alle. Es war für die beiden nicht weiter auffällig gewesen, dass einer der Herren auch in der Bar saß. Für sie waren die Männer einfach irgendein Begleitpersonal. Das Inventar unseres gemeinsamen Lebens, vergleichbar eher mit einer Art Nanny, die sie vielleicht aus ihrer Kinderzeit kannten. Manchmal spürte ich fast so etwas wie Neid in mir aufsteigen, wenn ich sah, wie unbedarft sie sich mit ihnen unterhielten. War ich doch selbst so hin und her gerissen zwischen dem Gefühl, mich einfach mal nett mit den Männern zu unterhalten und sie doch im selben Moment für immer loswerden zu wollen. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass ich für Laura und Daniel immer mehr zu einem Anhängsel wurde. Sie hatten eine beneidenswert unbedarfte Freundschaft entwickelt. Ich fand Daniel ja selber super lässig und mich eher nervig. Was würde dann erst Laura von ihm denken? Was sie von mir hielt, wusste ich ja längst. Ich wartete und hoffte, dass Raymond die Bar schnell verlassen würde. Gleichzeitig hoffte ich auch, dass er den unbeachteten Moment nutzen und den Kroaten fürchterlich verprügeln würde. Als nach einem Augenblick des Wartens nichts geschah, hob ich etwas frisch gefallenen Schnee auf, presste den Ball zwischen meinen Händen und knallte ihn gegen Daniels Rücken. »Wartet auf mich, ihr Mongos!« »Ey, du Spasti!« erwiderte Daniel, drehte sich um, rutschte aus und blieb lachend im Schnee liegen. »Mann, bist du behindert!« rief ich und rannte los. Laura und Daniel hinterher. Ich versuchte, mich im Rennen nicht mehr umzudrehen, um möglichst No-Future-mäßig rüberzukommen. Doch konnte ich nicht anders, als mich wieder in Gedankenkreisen zu verstricken. So wohltuend diese Provokation auch war, so falsch fühlte sie sich an. Ich mochte Raymond sehr, er war Ire und hatte Anfang der 90er Jahre in Irland an mehreren Operationen gegen die IRA teilgenommen. Er war schlank, braun gebrannt, sah eher italienisch als irisch aus und hatte ein Lächeln auf den Lippen, das mir immer gute Laune machte. Er hatte erst 1996 mit dem Skifahren anfangen müssen, als es auf einmal sein Job war, mich, der schon 10 Jahre fuhr, zu bewachen. Es war wirklich ein bemitleidenswerter Anblick, wie dieser starke und sonst so unglaublich smarte und souveräne Mann auf Skiern stand und versuchte, im Schneepflug farmt die Piste abzusichern. Auf unglaubliche Art und Weise befähigte ihn seine angstfreie Professionalität allerdings dazu, sich innerhalb weniger Tage einigermaßen sicher auf Skiern zu bewegen und mir tatsächlich folgen zu können. Ich bewunderte ihn. Seine Verbissenheit, seinen Humor und seine unglaubliche Coolness. Er war jemand, mit dem man sich sehen lassen konnte. Er trug eng geschnittene Pullover mit V-Ausschnitt, darunter ein Hemd und darüber ein kariertes Jackett aus grobem Stoff, darunter seine Dienstwaffe, ein kleiner silberner 5-schüssiger Revolver mit einem Griff aus Wurzelholz. Raymond war immer freundlich, immer gut gelaunt und höflich und in den richtigen Momenten ernst und diskret. Nicht ein einziges Mal hatte ich in der Vergangenheit Angst gehabt, er könnte sich irgendwo unangemessen zeigen oder verhalten. Trotzdem erzählte ich meinen Eltern ein paar Tage nach dem Urlaub, was an diesem Nachmittag passiert war. »Wir haben ja über sowas irgendwie noch nie richtig gesprochen, glaube ich«, startete ich mehr oder weniger souverän das Gespräch. Meine Eltern sahen mich fragend an. »Also, als ich da neulich unten im Dorf war, da war Herr Raymond auch in derselben...« Ich stockte. »Bar« wollte ich nicht sagen, das würde vom Thema ablenken. »Im selben Restaurant wie wir... Und einer von den Typen, die mich verprügelt haben, war auch da.« Meine Mutter nickte mir aufmunternd zu. »Und? Also, Herr Raymond ist ja eigentlich super, ne? Findet ihr ja auch, oder?« Ohne auf eine Antwort zu warten, fuhr ich fort. »Ehrlich gesagt glaube ich, dass er angefangen hat, den Typ zu provozieren. Und irgendwie weiß ich nicht, ob das so seine Richtigkeit hat. Ich habe immer gedacht, also, wir haben ja nie darüber gesprochen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall glaube ich, dass das so ja nun auch nicht sein sollte. Also, der soll ja auf mich aufpassen, falls was passiert und nicht dafür sorgen, dass was passiert.« Ich fühlte mich komisch. Petze. Das Wort hatte ich im Kopf. Meine Eltern schauten einander an und seufzten. »Wir sprechen mal mit Herrn Jürgens darüber. Mach dir keine Gedanken, der regelt das.« Dann sagten sie nichts mehr und ich ging verwirrt in mein Zimmer. Meine Absicht, Klarheit in die Situation zu bringen, hatte alles noch komplizierter gemacht. Am nächsten Tag klingelte es an unserer Haustür. Als ich öffnete, stand Raymond davor, der noch nie geklingelt hatte, und reichte mir seine Hand. Ich gab ihm die Hand, ohne zu wissen, was geschehen war oder was gerade passierte. »Es tut mir leid, Johann, ich war so bescheuert.« Da es begriff ich. Die Tränen schossen mir in die Augen. Auch seine wurden glasig, wir drückten uns die Hand noch etwas fester. Mit seinem karierten Jackett über der gebügelten Jeans und den schwarzen Lederschuhen sah er wie ein englischer Lord aus, der gerade mit frischem Teint aus seinem Landhaus heimkehrte. Nur sein Blick passte nicht zu seinem adeligen Look. Was musste ich jetzt sagen? Was war angemessen? Wie verabschiedete man sich für immer. Ich suchte kurz nach den richtigen Worten, doch in meinem Kopf drehte sich alles.
Okay, tschüss,
sagte ich und zog meine Hand weg. Er stand zu weit weg, als dass wir uns hätten umarmen können. Bye, Johann, sagte er und senkte den Blick. Dann schloss ich schnell die Tür, bevor sich unsere Blicke noch ein letztes Mal hätten treffen können.
Unheimlich nah, von und mit Johann Scherer, ist ein Bose Park Original. Mit exklusiven Songs des Autors.